Deutschlandfunk. Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft.
Hallo, hallo 2026. Ich hoffe, ihr seid richtig wundervoll ins neue Jahr gestartet. Und falls ihr 2025 schon unsere Indikatorfolge gehört habt, dann wisst ihr, das ist die eine Folge im Jahr, an der wir alle am Start sind. Und mit alle meine ich Anka Beck.
Hallo.
Gregor Lischka.
Hi.
Einmal der Markus Wolf.
Hallo.
Und ich, Bo-Chan Kim. What the Wirtschaft, der Podcast mit Alltagsthemen und oft den großen Fragen der Wirtschaft. Und das sind so einige. Ihr werdet vielleicht ja auch schon die ein oder andere Folge gehört haben. Und wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, bei uns geht's oft in den Themenkonfis richtig ab. Jeder pitcht irgendwas, es wird abgewogen, es wird gefeilscht, es wird verworfen. Jeder bewirbt sich mit Themen und jeder sagt, ey, das müssen wir machen, das ist voll das Ding. Einmal im Jahr, da bestimmt aber ihr eine unserer Folgen. Jeder von uns hat hier in dieser Folge ein Thema, eine Zahl oder einen Index mitgebracht. Wir gehen in den Ring und wer die meisten Stimmen von uns absahnt, dessen Thema wird umgesetzt. Letztes Jahr war es mein Container-Index, muss ich tatsächlich sagen. Vielen Dank dann nochmal für eure Stimmen. War mega, es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich sag's auch ganz ehrlich, ich habe nichts dagegen, nochmal zu gewinnen. Aber es geht hier natürlich fair zu. Und bevor es hier gleich in unsere Themen-Olympiade geht, nochmal ganz kurz das Kleingedruckte. Nachdem ihr die Folge gehört habt, sagt ihr, ey, das ist mein Lieblingsthema, das will ich am Start haben. Und dann schreibt ihr uns einfach über whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de gerne bis zum 31. Januar 2026. Das ist unsere Deadline. Und wir veröffentlichen dann die Ergebnisse und dann natürlich die Folge, die ihr ausgewählt habt, so bald wie möglich. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn wir vier in einem Raum sitzen würden, uns an den Händchen halten, bevor wir in unserem Pitch starten. Das ist leider aber unrealistisch, liegt daran, dass wir alle auch in unterschiedlichen Städten größtenteils wohnen. Ich bin gerade in Brüssel in einem Konferenzraum, hat ein paar andere Gründe. Ich bin hier für Treffen. Wie sieht's aus bei euch, Leute? Wo seid ihr?
Ich bin in Frankfurt.
Ich bin in Berlin.
Und ich bin in Mittelhessen in meinem Arbeitszimmer, wie ihr vielleicht über unseren Teams-Kanal gerade sehen könnt. Wir sehen uns ja auch noch parallel, während wir hier die Aufzeichnung machen.
Dazu muss man sagen, Gregor hat immer die most iconic Teppiche und Vorhänge in seinem Raum. Das wechselt immer. Ich kann euch jetzt schon sagen, also ich glaube, Senfgelb wird die neue Trendfarbe des Jahres 2026. Butter Yellow is over. Bei Gregor ist alles Senfgelb.
Ein Arbeitszimmer ohne einen senfgelben Vorhang ist kein Arbeitszimmer. Ja, das kann ich so
sagen. Also wie gesagt, Berlin, Frankfurt, Mittelhessen, Brüssel. Ich würde sagen, wir haben alle großen Metropolen der Welt abgedeckt. Und ich würde sagen, without further ado, starten wir rein. Meine lieben Fellow Hosts, ihr wisst, was Sache ist. Ich erkläre es euch trotzdem gerne nochmal. Jeder von euch hat 2 Minuten Zeit für seinen Pitch. Danach gibt's eine kurze Diskussion, Betonung auf kurz. Also ihr dürft alle natürlich den Senf von euch da reingeben, aber wir wollen auch nicht direkt in What the Wirtschaft Dauerlänge irgendwie verfallen. Und ich habe hier 4 Lose mal vorbereitet. Liebevoll natürlich auf kariertem Papier. Ja, kleiner Disclaimer, sind alle gleich geknickt, sind alle gleich groß. Ich mache einmal die Augen zu und es ist Anka.
Ui. Okay.
Anka, gib mir 2 Sekunden. Ich mache natürlich meinen Wecker an.
Ja.
Und ich würde sagen, auf die Plätze.
Fertig.
Fertig. Los. Und los.
Hallo, also ich habe euch einen kleinen, eher stillen und vielleicht auch etwas kuriosen Indikator mitgebracht. Es geht nämlich um Pfandflaschen und Pfandsammler. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was haben Pfandflaschen bitte mit der Lage unserer Wirtschaft zu tun, dann kann ich euch verraten, möglicherweise mehr als ihr jetzt erstmal denkt. Denn wer Pfand sammelt, der macht das selten aus Spaß. Meistens, weil ein paar Euro am Ende des Monats fehlen. Das erklärt auch Pascal Fromme. Er arbeitet bei Fritz Kohler und ist Mitgründer der Initiative Pfand gehört daneben.
Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich. Vom Umweltbewusstsein bis hin zum Wunsch, das eigene Budget aufzubessern. Aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten gaben nämlich 71% der Menschen an, dass sie häufiger sammeln gehen.
Ja, Daher liegt der Verdacht nahe, dass die Zahl an Pfandsammlern ein Indikator dafür sein könnte, wie es um das Geldvermögen und das Einkommen der Menschen in Deutschland steht. Und schaut man sich die aktuelle Lage mal an, dann wird schnell deutlich, Pfand scheint für viele Menschen in Deutschland eine große Rolle zu spielen. Laut einer Studie der Initiative Pfand gehört daneben, gibt es in diesem Jahr etwas mehr als 1 Million Pfandsammler in Deutschland. Und die Dunkelziffer dürfte sogar noch deutlich höher sein. Pfand könnte aber nicht nur ein heimlicher Indikator für die wirtschaftliche Lage der Menschen in unserem Land sein, sondern auch Hinweise darauf geben, wie es insgesamt um unseren Sozialstaat und Einkommensverhältnisse steht. Denn für die Studie wurden auch knapp 500 Menschen zu ihren Einkommensquellen befragt. In der Stichprobe sind etwas mehr als ein Drittel der Pfandsammler erwerbstätig und knapp ein Viertel erhalten eine Rente. Für sie ist Pfandsammeln also eher ein Nebenjob, weil das Einkommen oder die Rente allein oft nicht reicht. Pfand verrät uns also ziemlich viel über die finanzielle Lage vieler Menschen in Deutschland und bringt gleichzeitig viele Fragen mit sich. Denn wie kann es eigentlich sein, dass Pfand auf Einwegflaschen seit 2003 wurde das Pfand nicht mehr angehoben und liegt immer noch bei 25 Cent. Wie kann das sein? Also ich habe Fragen über Fragen in meinem Kopf und würde das gerne mit euch besprechen.
Also ich würde sagen, timingtechnisch sind wir fast schon da. Die anderen haben noch ein bisschen was sozusagen, damit sie sich perfekt an die 2 Minuten halten. Ja. Aber Markus Gregor, was darf ich euch fragen? 25 Cent als Indikator, seid ihr mit dabei?
Ja, ich fand es natürlich spannend, sich das tatsächlich mal genau anzugucken, weil das Pfand ist ja, gehört ja zu jeder Talkshow dazu. Also die Pfandflaschen und Rentner sind ja so eines der Standardargumente, die fast immer in irgendeiner Art und Weise in unserem öffentlichen Diskurs auftauchen. Von daher lohnt es sich vielleicht, das mal sich genauer anzugucken, wenn schon alle drüber reden. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass die Datengrundlage einfach extrem schwierig ist und es keine belastbaren Daten darüber gibt, wie viele Menschen tatsächlich wie viel Pfand sammeln und was das wiederum mit ihrer Einkommenssituation zu tun hat. Mhm. Das sind meine Gedanken dazu.
Markus?
Ich finde es richtig gut. Ich finde auch, muss wieder sagen, ich bin ein ganz großer Fan von diesem Format, weil also, dass ich hier sitze und gar nicht weiß, was ihr vortragt und dann mit so einem toll vorbereiteten Pitch überrascht werde, finde ich sehr gut. Ich finde vor allem interessant daran jetzt gar nicht nur die Datengrundlage, sondern auch das Emotionale natürlich, was da drin steckt, weil Pfandsammeln ist natürlich etwas, was... Also man muss ja nicht andere nach Geld fragen, sondern man kann so ein bisschen in Selbstwirksamkeit sozusagen was sammeln und dann irgendwie Geld einsammeln. Das ist schon das Interessante, glaube ich, daran für Leute, die das machen, die es natürlich nicht nur freiwillig machen, aber die zumindest irgendwie eine Art von in eine Aktion kommen, um sich ein bisschen das Einkommen dazu zu verdienen. Ob das jetzt unbedingt ein Indikator oder parallel läuft zu Einkommensverluste oder Vermögensproblemen oder so, sei dahingestellt. Aber ich finde deswegen, wenn ich nicht noch eine eigene Folge hätte, würde ich meine Stimme dafür in den Ring werfen.
Um es nochmal abzurunden, Anka, ich finde es ein mega starkes Thema. Ich würde dir den Gewinn jetzt schon gönnen, ohne dass ich die anderen Sachen gehört habe.
Danke.
Aber damit es auch weitergeht, ich hole hier meine Lose wieder raus. Haltet euch fest, im Ring sind noch Markus Wolf, Gregor Lischka und ich, Burchan Kim. Und wir ziehen einen Namen und das ist Gregor Lischka. Gregor, bist du bereit?
Ich bin bereit, wir bleiben im Bereich Lebensmittel.
Du siehst 2 Minuten und ich sage Go!
So, ich stelle euch direkt am Anfang erstmal eine Frage.
Rostbratwürste oder Schäufele?
Was sagt ihr?
Was ist Schäufele?
Rostbratwürste.
Das ist so, nee, ich glaube, das ist Schweineschulter. Lirum Larum, die richtige Antwort lautet natürlich...
Gern beides.
Nicht nur der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, auch die Mehrheit der fleischessenden Verbraucherinnen und Verbraucher liebt nämlich Schweinefleisch. Es handelt sich um die mit Abstand meist verzehrte Fleischart in Deutschland. Und der Konsum von Schweinefleisch ist in dieser Republik so selbstverständlich, da fällt den meisten wahrscheinlich gar nicht auf, was für ein irrer Indikator der Schweinefleischpreisindex eigentlich ist. Genauer gesagt, der Preis, den Bauern ungefähr für 1 Kilo geschlachtetes Schweinefleisch erzielen. Und der ist innerhalb der letzten Monate um fast 25% gefallen. Und das liegt nicht daran, dass den Deutschen das Fleisch plötzlich nicht mehr schmeckt oder die Bauern den Markt mit Schweinefleisch fluten. Nein, in den Ställen dieser Republik werden, ohne dass es die meisten überhaupt wahrscheinlich mitbekommen haben, aktuell Konflikte von globalem Ausmaß ausgefochten.
China has already made its first move. Beijing has declared a war on pork.
Peking hat unserem Schweinefleisch den Krieg erklärt und falls ihr euch jetzt auch noch fragt, bitte was? Wie bitte?
Yes, you heard that right.
Ja, ihr habt richtig gehört. Wir würden in meiner Indikatorfolge zeigen, was der Handel mit E-Autos und sogar die Angst vor Pandemien mit dem Preis für ein Kilo geschlachtetes Schweinefleisch zu tun haben. Ein kleiner Preis mit so großer Aussagekraft, dass er es sogar in jedes VWL-Grundlagenbuch geschafft hat, nämlich um unter dem Schlagwort des sogenannten Schweinezyklus zu erklären, warum Angebot und Nachfrage manchmal eben nicht immer so einfach zueinander finden. Und damit dient dieser Indikator auch dazu, um herauszufinden, warum es sogar zu Knappheiten auf dem Wohnungsmarkt kommt oder warum selbst bei hoher Nachfrage manchmal viel zu wenige Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden.
Und du bist on point. Du bist perfekt, Gregor, für deine
sowieso,
2 Minuten.
Danke.
Danke für deine 2 Minuten als großer tatsächlich Fan von Bacon und Schweinebauch und der Geschichte, dass sehr, sehr viele Schweine in Containern transportiert werden.
Ja, da wollte ich noch Disclaimer für alle Leute, die uns zuhören und vielleicht vegetarisch oder vegan sich ernähren. Es ist natürlich ein bisschen perfide, dass wir hier über Lebewesen als Ware sprechen. Seht uns mir nach. Es ist halt einfach irgendwie auch dann doch die wirtschaftliche Realität, in der wir uns befinden. Aber ja, es ist ein bisschen makaber.
Was sagt ihr, Markus, Anka, seid ihr mit dabei?
Ja, ich bin auch schon wieder begeistert. Da steckt natürlich total viel drin. Ich würde es mir auch auf jeden Fall anhören. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt eins auswählen müssen, ehrlich gesagt. Ich will jetzt schon eure beiden Folgen hören. Und
Markus, wenn du grunzt, darfst du auch eine Folge machen. Zum Schwein.
Nee. Ja, und auch sehr guter Einsatz von Tönen natürlich. Und es ist natürlich auch wieder ein irgendwie gesellschaftspolitisches Thema, weil also der Fakt, dass du Markus Söder einspielst, der Schweinekonsum wird ja quasi so ein bisschen wie Autofahren oder so. Das ist sozusagen ein unhinterfragtes Ding. Und ich glaube, eine Preisentwicklung hat dann auch immer etwas damit zu tun, welchen Stellenwert man den Produzenten zumisst und ob man da jetzt einschreiten muss oder nicht.
Ja, stimme ich zu. Und ich finde auch die Frage total spannend, warum ja auch so viele Menschen in Deutschland trotzdem auf günstiges Fleisch mehr oder weniger angewiesen sind. Und da fallen mir ganz viele Beispiele ein, vom den Rostbratwürsten bis hin zur Pekingente, die Explosionshähnchen. Also da können wir diesen ganzen Lebensmittelmarkt mal abklappern und finden zahlreiche Beispiele. Also ich finde es total spannend. Ich wäre dabei.
Ich hätte auch Bock. Und damit würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Indikator. Es gibt noch 2 Leute im Ring. Markus Wolf und Burkhan Kim. Und wir ziehen einmal und ich ziehe Burkhan Kim. Jetzt muss einer von euch die 2 Minuten messen. Wer meldet sich freiwillig?
I do it. Okay, bist du bereit, Bo?
Ich bin bereit.
Bei 3 geht's los. 1, 2, 3.
Wir haben gerade angeblich den Herbst der Reform, aber keiner findet den. Spürbar bessere Wirtschaft, von der ist irgendwie auch nichts zu finden. Stattdessen, unsere Wirtschaft, die tritt auf der Stelle. Die Bürokratie ist immer noch viel zu hoch. Die Industrie ist am Struggeln. Junge Leute finden keinen Job. So. Aber jetzt, ohne zu konspirativ klingen zu wollen, es gibt da einen Ökonomen, den die Bundesregierung in dieser Zeit sehr genau zuhört. Einen deutschen Wirtschaftswissenschaftler, der in Princeton lehrt. Name? Markus Brunnermeier. Und das, was er sagt, macht zumindest ein ganz kleines bisschen Mut. Getauft habe ich das den Volatilitätsparadox-Index. Kurz VOPAX oder auf Deutsch Krise kann auch geil sein Index. Kein Scherz. Also, der Volatilitätsparadox von Markus Brunnermeier besagt, dass Finanzsysteme besonders krisenanfällig sein können, wenn eigentlich ruhige Zeiten sind. Denn es sind nicht nur Nachrichten oder Weltlagen, also Input von draußen, die Märkte kippen lassen, sondern auch das Verhalten von Marktteilnehmern selbst. Wenn die Zeiten gut und stabil sind, dann tendieren Menschen mehr dazu, Risiken einzugehen. Mehr Hebel, mehr Kredite, mehr risikoreicher Handel. Niedrige Volatilität gleich mehr Verschuldung, Risikobereitschaft und das System wird verwundbarer. Und wenn es dann zu irgendwelchen Kippmomenten kommt, plötzlich viele Leute ihr Investment verkaufen oder mehr Geld reinstecken müssen, dann kann das super schnell zu einer Krise führen. Man könnte sogar sagen, je sicherer die Außenwelt und die Umstände, desto riskier wird das Verhalten von Menschen und damit auch die Finanzmärkte. Und umgekehrt würde das bedeuten, aktuell passiert um uns herum super, super viel, da muss ich euch nichts erzählen. Aber wenn diese Grundthese stimmen sollte, dann würden ja die Menschen gerade eher vorsichtig sein, eher kein Risiko eingehen, sich nicht stark verschulden und damit auf Dauer vielleicht auch Stabilität wieder ins Finanzsystem bringen, oder? Mit diesem Index hoffe ich, dass ich auch gewinne und ich hoffe, dass wir in diese Theorie noch ein bisschen näher reingehen können.
Jo.
Kürzer als letztes Mal. Und was sagt ihr?
Ich musste ganz kurz überlegen, ob das sich nur auf Finanzmarktaktivität bezieht oder auch auf Aktivitäten im Wirtschaftsbereich allgemein. Also man könnte ja immer sagen,
oder im Leben,
eine Krise sorgt dafür, dass man ein bisschen risikoaverser oder risikoscheuer ist und sich nicht ganz so viel traut. Das stimmt ja auch, wenn man so Verbraucherverhalten sich anguckt und Leute halten ihr Geld zusammen und so weiter. Ich finde es schon interessant, was es mit Finanzmarktinvestments zu tun hat. Also kann ich mir vorstellen. Und den Markus Brunnermeier habe ich, glaube ich, irgendwann mal gehört. Mir war nicht klar, dass daraus jetzt schon ein fertiger Index geworden ist. Man muss ja auch sagen, Indizes sind ja manchmal, ne, damit versucht man sich auch als Forschungsinstitut so ein bisschen nach vorne zu bringen. Dann ist es der, es ist vielleicht nicht der Markus Brunnermeier Index, aber es ist der, den er berühmt gemacht hat, sag ich mal.
Ja, ich finde das auch. Ich meine, paradox, sobald was paradox ist, ist es ja auch fast schon direkt interessant. Wie bitte?
Da hat man dich direkt.
Da hat man mich, genau. Und wie Markus auch schon gesagt hat, diese Flucht ins Sichere, das ist ja etwas, worüber vielleicht gerade gar nicht so viel gesprochen wird und was das mit dem Finanzmarkt macht, auf jeden Fall was, wo man mal tiefer eintauchen könnte.
Ja, ich bin auch bereit, das Markus-Biedermeier-Index zu nennen, aber darüber könnten wir uns dann ja in einer möglichen Folge unterhalten. Ich glaube aber, ich habe ziemlich starke Konkurrenz.
Ja, Krise kann auch geil sein. Ziemlich cooles Schlagwort.
War
aber
das nicht Finn Kliman?
Long time no see.
2-3 Jahre her.
Aber das ist eine spannende These, weil das erleben wir ja auch so ganz im Persönlichen und ganz privat. Also wenn ich ein Dach über dem Kopf habe, wenn ich ein sicheres Zuhause habe, wenn ich mich wohlfühle, erst dann traue ich mich, mal was auszuprobieren, kreativ zu sein, auch mal was zu riskieren. Und das lässt sich wahrscheinlich auf ganz viele Phänomene und eben auch auf die Wirtschaft übertragen. Also ich finde das eine super spannende Theorie, der ich gerne mal nachgehen würde. Ich wäre auch da dabei.
Dankeschön. Und also ich, Markus, wenn du magst, kann ich auch nochmal für dich losziehen. Aber ich glaube, du bist die einzige Person, die in diesem Ring noch übrig ist. Du entscheidest, ziehen oder nicht ziehen.
Nee, ich nehme das gern ohne Losziehung an. Ich will dann aber nicht, dass es angefochten wird im Nachhinein.
Bist du bereit?
Auf jeden Fall.
Fühlst du dich bereit?
Ja.
Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go!
Mein Indikator heißt der Preis des Internets und damit meine ich keinen Preis wie den Nobelpreis, sondern ich meine literally den Preis im Sinne von Preisschild. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ihr alle oder ich jeden Tag im Internet verbringen, aber es ist wahrscheinlich sehr viel. Und die Frage, die mich umtreibt, ist, was kostet das? Beim Mobilfunk-Internet ist es ja so, dass man sagt, da sind die Preise über die Jahre permanent gesunken eigentlich. Und man sagt auch, diese Märkte haben sich in Europa ganz gut entwickelt und haben wirklich, wir können mittlerweile nicht mehr nur eine MMS schicken, wie ganz früher, falls ihr euch erinnert, sondern auch wirklich surfen. Aber es gibt einen Bereich, wo das nicht ganz so ist und das ist das Internet zu Hause. Und da ist Deutschland im EU-Vergleich ganz weit vorne, wenn man, also bei den Preisen ganz weit oben, wenn es um die Kosten für Internetverbindungen zu Hause geht. Und warum eigentlich? Die Menschen in Frankreich und Italien zahlen im Schnitt 32 Euro im Monat oder 18 Euro im Monat für Internet. Also Preise für 2023 sind das von dem Vergleichsportal. Und in Deutschland sind es zum Teil 50 Euro im Schnitt. Andere Quellen sprechen von 42, aber ich finde es schon relativ viel im Monat, was ein Haushalt ausbringt dafür, dass er Zugang zu schnellem Internet hat. Und das ist ja auch wichtig heutzutage für Jobs, für alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche. Also warum ist das hier so teuer und warum gibt es diese extremen Unterschiede zu anderen Ländern? Wenn ich in Berlin surfe, zahle ich zum Beispiel im Schnitt 43 Euro im Monat, jetzt im Dezember 2025. Ein paar hundert Kilometer östlich in Tschetschenien sind es 15, in Prag sind es 21. Why? Also das ist so eine Crowdsource-Datenbank, die das sagt. Die Daten sind auch ein bisschen verschieden, aber prinzipiell schon eine Frage, warum. Liegt es vielleicht an der Abhängigkeit von dem Ex-Monopolisten der Telekom? Ist es vielleicht sogar so, dass es ein Gutachten der Monopolkommission dazu gibt, die sagt, Vorsicht, das ist kein funktionierender Markt? Oder liegt es daran, dass die Menschen nicht oft genug den Vertrag wechseln? Also ist es ein Verhaltensproblem von Leuten? Oder haben wir vielleicht einfach besonders viele gute Services extra in unseren Internetverträgen und sind deswegen in Deutschland total privilegiert? Ich freue mich auf Ihr Vertrauen. Mein Name ist Markus Wolf. Ich bedanke mich recht, recht herzlich.
Und damit bist du perfekt. Dein Name ist Markus Wolf und damit vielen Dank für deinen Index. Was zahlst du?
Also ich zahle ungefähr 50 Euro tatsächlich.
Sag doch einfach, dass du vom Nachbarn das WLAN zockst.
Ich würde eigentlich 50 Euro zahlen, wenn ich nicht vom Nachbarn das WLAN... Nein, Quatsch. Aber ich finde es auch, also als ich
du
mal...
Aber du schläfst einfach auf der Arbeit.
Also manchmal, in manchen Momenten im Leben denkt man ja darüber nach, was hat man für Ausgaben und so und guckt mal wieder in seine Verträge und denkt sich dann so... Ah ja, stimmt, vielleicht könnte ich den mal wieder wechseln. Und beim Internet dachte ich so, na wohin sollte ich denn eigentlich wechseln? Weil so viele Anbieter gibt es ja auch nicht. Und die Preisunterschiede zwischen den Anbietern sind auch nicht so groß. Und irgendwie ist es ja, klar, wir wissen alle, Rieseninvestitionen in Glasfasernetz und so weiter. Also das ist ein Thema gerade. Aber warum das jetzt dreimal so teuer ist als in Nachbarländern, erschließt sich mir nicht so ganz.
Ja, ich finde das auch ein super spannendes Thema. Also einmal allein auf der Haushaltsebene natürlich spannend, was da für Funktionsweisen vorherrschen, aber auch letztendlich, das ist ja eine sag ich mal, die wichtigste fast schon Infrastruktur, die wir haben, und die ist einfach unsichtbar und niemand hat eine Ahnung, wie sich da überhaupt Preise zusammensetzen, weil es so selbstverständlich und allumfassend ist, das Internet. Und von daher finde ich das total spannend, mal zu gucken, wie entstehen überhaupt Kosten bezüglich des Internets und wer zahlt warum wie viel.
Finde ich auch total spannend, weil das bringt mich eigentlich zu einem neuen und zu einem nächsten Thema. Deutsche Glasfaser, die sich ja so ein bisschen auch eine neue Monopolstellung irgendwie erarbeiten. Ich komme gerade drauf, weil erst vor 3 Tagen bei meiner Mama einer von der Deutschen Glasfaser vor der Tür stand und ihr einen tollen Tarif verkaufen wollte. Und dann stecken da ziemlich ausgetüftelte Strategien dahinter, weil sie eben nach 2 Jahren dann die Tarife extrem anheben. Also da sollten wir auch mal drauf schauen. Finde ich eine spannende Idee.
Wahrscheinlich wird der Vertrag dann auch noch vererbt.
Bitte nicht. Nee, also sehr spannend.
Also ich glaube, ihr könnt euch alle gut vorstellen, wie unsere Themenkonferenzen auch so stattfinden. Oftmals springen wir von Thema A nach B nach Z. Und ich bedanke mich aber jetzt schon mal herzlich bei euch für diese 4 tollen Themen. Okay, ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben Pfand.
Flaschengeist der Wirtschaft.
Wir haben Schweine.
Der Schweinefleischpreisindex.
Wir haben den Internetpreis.
Der Preis des Internets.
Wir haben den Krise-kann-auch-geil-sein-Index. Ich würde sagen, wir haben eine Range. Wir haben wirklich 4 relativ unterschiedliche Themen, die auch sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen natürlich treffen. Sagen wir mal so. Mal in die Runde gefragt, bei welchem Thema würdet ihr denn am liebsten mitmachen, ohne dass wir hier irgendwelche Wünsche äußern, was die Menschen wählen sollen? Ganz kurzes Stimmungsbild.
Ich glaube, beim Pfand kann man natürlich super mit einer tollen Audioreportage arbeiten und vielleicht irgendwie mal so ein Pfand auch mal ein bisschen verfolgen, wie es von der Straße in der Sammelstelle bis irgendwo hinlandet. Beim Internet habe ich ja eben auch schon gesagt, ich finde das total spannend, sich überhaupt mal anzugucken, wie das funktioniert. Das ist ja, wie gesagt, so das Selbstverständlichste, was wir alle nutzen, und ich glaube, keiner hat eine Ahnung, wie da überhaupt was von A nach B kommt und was das kostet. Von daher sind das jetzt tatsächlich meine 2 Favoriten, wenn ich nicht meinen tollen Schweinefleischpreis nicht auch noch hätte.
Ja. Wie ist denn bei dir, Bo? Du bist ja die ganze Moderatorin, du kannst ja auch mal was sagen.
Ja, sagen wir mal so, also wenn es die Schweinefleischfolge gibt und ich da mitmachen darf, dann würde ich möglicherweise ein richtig nices Pork Belly Roasted Bauernrezept droppen. Beim Thema Pfand könnte ich von einer meiner ersten Geldverdienaktionen erzählen, WM 2006, diese Becher, die es da auf Public Viewing Events gab, die man für 2,50 € sammeln konnte, wo ich doch gar nicht so schlecht auch tatsächlich verdient habe. Ich kann dem Internetthema natürlich aber auch sehr viel abgewinnen als Heavy User und leichter Addict, würden böse Stimmen sagen. Und Krise, was soll ich sagen? Krise kann halt auch geil sein, ne?
Also Bo, wenn du bei der Schweinefolge mitmachst, dann kriegst du keinen leckeren Schweinebauch nach koreanischer Art, sondern dann schicken wir dich zu meinem Onkel in den Schweinestall.
Taiwanesisch.
Genau.
Anga, was sagst du?
Ich überlege gerade noch. Ich will mich eigentlich gar nicht so gerne festlegen, weil ich alles ziemlich spannend finde. Aber wenn ich jetzt so überlege, wie so eine Podcast-Folge aussehen könnte, dann kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, mal in so einem Schweinestall zu stehen oder Töne zumindest zu hören. Vielleicht steht auch Gregor drin, ich weiß es nicht. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und ich finde aber auch die Internetgeschichte ziemlich spannend, weil ich wirklich sehr gerne mal kritisch über die deutsche Glasfaser sprechen möchte.
Okay, wir sehen schon, hier gibt es klare Interessen auch in der Recherche. Die müssen wir natürlich dann abschneiden ein Stück weit. Aber ja.
Ich kann euch so viel verraten. Ich habe Gregor noch nie so breit lächeln sehen, wie in dem Moment, wo es um einen Schweinestall ging. Ja. Das kann ich euch leider nicht vorenthalten. Ja.
Nee, also ich glaube auch, also ich mag ja schon immer die Folgen, wo man etwas erfährt, was man vorher nicht erfahren hat. Deswegen bin ich beim Schweinefleisch auch sehr... sehr hooked, sage ich mal, weil ich da nicht viel drüber weiß und weil es natürlich auch ein Weltmarkt ist, dadurch, dass Gregor auch noch diese Töne mit China eingebaut hat, da hat es mich direkt gecatcht. Und das Pfand-Thema finde ich aber wirklich auch interessant, weil ich direkt auch daran dachte, wie man als Student vielleicht manchmal ja irgendwo noch eine Pfandflasche gefunden hat und dann dachte, okay, 25 Cent ist nicht aber wenig und 4 davon ein Euro. Oder bei irgendeiner Veranstaltung, wenn halt ein Becher ein Euro ist, dann verbringt man weniger Zeit mit Tanzen und mehr mit auf den Boden gucken, um dann doch noch einen Becher mitzunehmen. Ich sag mal so, da kommt eine Emotion hoch bei mir.
Genau.
Und das ist schon, ich denke dann an Zeiten zurück, wo ich jetzt wirklich sehr wenig Geld hatte. Und das geht, glaube ich, vielen so. Und ich würde gern auch mal darüber Bescheid wissen, wie groß dieses Phänomen ist eigentlich und wie auch die Leute selber darüber denken, die Pfand sammeln. Ich glaube nämlich nicht, dass es nur Scham ist, sondern es auch ein Stück so Selbstermächtigung ist. Und das ist
ja, und die Tatsache, also ich betone es nochmal an der Stelle, dass mehr als ein Drittel der Pfandsammler erwerbstätig sind, das ist ja schon ziemlich aussagekräftig. Ja. Und ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich auch so eine leicht emotionale Beziehung zum Thema Pfand oder zu Pfand generell.
Ich würde sagen, das ist nicht mehr leicht.
Ja, nee, ich glaube auch, oder? Eigentlich haben wir uns doch jetzt schon festgelegt. Jetzt müssen nur noch die Leute draußen gut abstimmen.
Nein, das müssen
abstimmen.
Die Leute im Internet bitte abstimmen.
Und ich will auch nochmal sagen, wenn ihr doch noch den Küstennebel gut findet von der letzten Folge, schreibt einfach gern, ja, Mecklenburg-Vorpommerns GDP,
doch
total
in die letzte
interessant,
Folge rein.
Gab's nicht so viele Stimmen früher, aber ist okay.
Also, aber bevor hier irgendwie ein schiefes Bild entsteht, es seid natürlich ihr da draußen, die das bestimmt. Markus, Anne, Gregor und ich, wir haben alles reingeworfen, wir haben alles gegeben, machen wir uns nichts vor, wir wollen alle unbedingt eine Folge gewinnen. Aber das alles hängt von euch ab, von unserer Community, von den vielen lieben Leuten, die uns hören, oftmals uns schreiben, uns Feedback geben. Also, schreibt uns, egal ob mit oder ohne Begründung, es darf auch einfach ein knappes Internet, Pfand, Schwein oder Krise kann auch geil sein.
Alles wird ausgewertet.
Schreibt uns eine Mail an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de bis zum 31. Januar. Die Folge wird im Laufe des Jahres dann natürlich ausgestrahlt und ganz ehrlich, ihr hört es raus, wir hören es raus, wir freuen uns jetzt schon. Bis dahin findet ihr unsere Folgen natürlich wie immer in der Deutschlandfunk-App. Und hier nochmal ein Dank an allen, denen Dank gebührt. An meine Co-Hosts Anka Beck, Markus Wolf, Gregor Lischka und ich, Ruchan Kim. An den lieben Faktencheck, an Johanna Klenke und Laura Mattausch, die uns das ganze Jahr bei jeder Folge unterstützen und dafür sorgen, dass wir uns total sicher fühlen. An die Produktion, Julian Speyer und natürlich an unsere Redaktion, Anne Göbel, die auch vielen, vielen Dank. Und damit sage ich vielen lieben Dank und bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Tschüss. Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.